Der Evangelist Moody, bekannter Evangelist, der hat ungefähr zu der Zeit gelebt, wo mein Opa geboren wurde. 1899 ist er gestorben, das war das Geburtsjahr von meinem Großvater. Der hat mal an einem Abend in der Stadt Chicago vor ungefähr 2500 Menschen einen Vortrag gehalten zu dem Thema, was soll ich denn mit Jesus tun? Und zum Schluss hat er gesagt, und jetzt nimmt dieses Wort mit nach Hause und denkt drüber nach. Und nächste Woche kommst du wieder am Sonntag zum Gottesdienst und dann wollen wir darüber reden, was du mit ihm tun sollst. Und ein paar Stunden später, nach dieser Zusammenkunft, gab es Brandalarm in Chicago. Und das Feuer, das dort entstand, ging in die Geschichte ein. Hat fast die ganze Stadt Chicago niedergebrannt. Die ganze Stadt stand in Flammen. Und gegen Mitternacht brannte dann auch der Saal, in dem der Moody kurz vorher noch gepredigt hatte. Tausende Menschen starben in den Flammen und darunter auch viele, die bei ihm noch in dem Vortrag waren an diesem Abend. Und diese Menschen hatten keine Gelegenheit mehr, eine Woche lang darüber nachzudenken, was soll ich denn mit Jesus tun? Und es hatte den Moody völlig erschüttert. Und er hat sich gesagt, ab jetzt werde ich das nie mehr so machen, dass ich meinen Zuhörern eine Woche, eine Frist gebe zu einer Entscheidung für Jesus. Und von daher hat er auf jeder seiner Evangelisationsvorträge immer gleich am gleichen Abend noch gesagt, entscheide dich heute. Heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht. Heute ist der Tag des Heils. Und damit zitierte der Moody am Ende von seiner Evangelisation viele, viele Male genau den Text, den wir heute Morgen miteinander lesen wollen. Wir machen jetzt in diesem Jahr mit 2. Korintherbrief wieder weiter und stehen jetzt in 2. Korinther Kapitel 6. Ich lese 2. Korinther 6, die ersten 2 Verse. Hier schreibt der Paulus, aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wenn ich einen Aufhänger suche für den ganzen Text, auch für das, was dann noch kommt, wenn ich als Aufhänger den Vers 1 nehme, dann merke ich, hier geht es um Gnade. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Der Paulus ermahnt, beziehungsweise das Wort bedeutet auch ermutigt oder er ruft die Korinther auf, die Gnade Gottes nicht zu verweigern. Um welche Gnade geht es? Das sehen wir aus dem Zusammenhang mit dem Abschnitt vorher. In Vers 20 hat er auch schon von Ermahnen gesprochen und hier sagt er, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und in Vers 21 sagt er, wie klappt diese Versöhnung mit Gott oder was ist die Grundlage? Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Die Gnade, das Geschenk, das uns hier angeboten wird, ist eine Person. Es ist Jesus Christus. Titus 2, Vers 11, ein Text, der oft an Weihnachten gepredigt wird, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Wann ist diese Gnade Gottes erschienen? Es ist einfach zu beantworten, sie ist erschienen vor etwa 2000 Jahren, als Jesus Christus auf die Erde kam, von einer Jungfrau geboren wurde, in einem Stall zu Bethlehem. Und von diesem Zeitpunkt an wird Jesus Christus als das Gnadengeschenk Gottes verkündigt. Bis heute. Und wenn Moody auf der Evangelisation die Frage stellt, was sollen wir denn mit Jesus tun? Dann gibt 2. Korinther 6, Vers 1 die Antwort. Du musst die Gnade Gottes, das heißt, du musst den Herrn Jesus empfangen. So, dass du ihn annimmst als deinen Herrn und deinen Heiland. Und wenn du das nicht tust, dann ist die Gnade in deinem Leben ins Leere gefahren. Dann bräuchte man gar nicht mehr weiterreden. Das ist das Grundsätzliche. Die Botschaft an die Hirten auf dem Feld war, euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und dann laufen die Hirten zu dem Stall und finden dort das Jesuskind und sie entdecken dort die Gnade Gottes. Heilbringend für alle Menschen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Aber wesentlich ist, dass sie die von Gott angebotene Gnade jetzt empfangen. Und dass sie sie nicht vergeblich empfangen. Und was bedeutet das? Wie können sie die Gnade Gottes vergeblich empfangen? Als die Engel den Hirten erscheinen, als die Hirten sich auf den Weg machen und das Kind in der Krippe finden, in diesen Dingen haben sie Gnade von Gott empfangen. Aber wir wissen ja nicht, was die Hirten mit diesem Geschenk gemacht haben, gell? Haben sie es bleibend angenommen? Hat es ihr Leben verändert? Oder sind sie von der Krippe wieder weggegangen und haben ihr altes Leben wieder weitergelebt? Das heißt es schon, dass sie von allen erzählt haben, dann in ihrer Umgebung, was sie erlebt haben und dass sie Gott gelobt und gepriesen haben. Aber vielleicht nach ein paar Wochen, vielleicht war wieder alles beim Alten. Dann war es vergebliche Gnade. Oder was hat ein Judas an Gnade empfangen? 3 Jahre lang ist er mit Jesus Christus mitgezogen. Jesus hat ihm den Beutel gegeben, die Kasse. Und dann hat er erlebt, was Jesus wirkt und wie er barmherzig auf die Menschen zugegangen ist, wie er ein Wunder um das andere tat. Dann hat er erlebt, wie er den Ehrenplatz beim Abendmahl bekam, dass er zur Seite Jesu liegen durfte. Dann hat er erlebt, wie Jesus ihm die Füße wäscht. Aber es war vergebliche Gnade. So viel Gnade und es war vergeblich. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Da sitzen heute Morgen Tausende von Menschen in den Gottesdiensten. Und auch hier, jeder von euch hört heute Morgen Worte von Gott. In einem gewissen Sinn empfängt jeder von euch heute Morgen Gnade. Aber wenn dann doch alles beim Alten bleibt, dann war es heute Morgen nur vergebliche Gnade. Dann hat sich nichts ausgewirkt auf dein Leben. Das Erste, was uns 2. Korinther 6 wirklich ans Herz legt, ist, empfange die Gnade Gottes nicht vergeblich. Und um diesen Punkt noch zu unterstreichen, bringt der Paulus jetzt in Vers 2 noch ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja 49. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Was meint es, wenn hier steht, jetzt ist der Tag des Heils? Was ist damit gemeint? Ein 24-Stunden-Tag? Wann ist dieser Tag angebrochen? Stell dir mal die Menschheitsgeschichte als eine lange Linie vor. Das ist einfach, weil wir so eine Skizze wahrscheinlich schon oft gesehen haben. Am Anfang dieser Linie steht die Erschaffung der Welt und die Erschaffung des Menschen. Und dann leben Adam und Eva in voller Gnade, in der Gemeinschaft mit Gott. Aber dann kommt der Sündenfall und sie fallen aus dieser Gnade heraus. Und gleich darauf schenkt Gott Adam und Eva eine Verheißung. In 1. Mose 3, Vers 15. Ihr kennt wahrscheinlich die Verheißung alle. Da sagt Gott zur Schlange, zu Satan, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Da sagt er zu Satan, dem Verursacher von allem Unheil in dieser Welt, es wird ein Same kommen von einer Frau. Eine Frau hat selber gar keinen Samen in sich. Und das deutet hin auf die Jungfrauengeburt. Es wird ein Samen kommen von einer Frau und der wird groß werden und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das heißt, Satan wird in einem tödlichen Stich versetzen. So, also stirbt daran. Aber gerade dieser tödliche Stich in die Ferse bedeutet, dass er wiederum der Schlange den Kopf zertreten wird. Und mit diesem Tag, sagt der Herr, ganz am Anfang der Bibel, beginnt sozusagen dann wieder der Tag des Heils. Aber der Tag war noch nicht da. Und dann kommen nach und nach immer weitere Verheißungen dazu. In 1. Mose 49 sagt der Jakob einmal, der Stammvater Jakob, O Herr, ich warte auf dein Heil. Das Heil war noch nicht da. Er wartet. Wieder tausende Jahre später kommen die Propheten und sie haben die gleiche Botschaft. Der Jesaja sagte mal, ach Herr, dass du den Himmel zerrissest und herabführest. Das heißt, das ist noch nicht geschehen. Einige Zeit später sprechen Jeremia und Hesekiel von einem Tag, der kommen wird, wo Gott dem Menschen ein neues Herz und einen neuen Geist in ihr Inneres geben wird. Aber sie sagen, es wird kommen, es ist noch nicht da. In der Zeit des Alten Testaments wird das Volk Israel auf den Tag des Heils vorbereitet. Und dann erleben wieder einige hundert Jahre später die Hirten auf dem Feld, wie mitten in der Nacht der Himmel zerreißt und Engel herabkommen und sagen, euch ist heute der Heiland geboren. Und später bringen Josef und Maria den kleinen Jesus dann in den Tempel, um ihn zu beschneiden nach dem Gesetz. Und da kommt ein alter Mann, der Simeon, daher, der schon lange auf die Ankunft Jesu gewartet hat. Das lesen wir in Lukas Kapitel 2. Und er ist getrieben vom Heiligen Geist, heißt es in Kapitel 2, Vers 26. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hat. Und jetzt ist er schon so alt, kurz vorm Tod. Und er hat den Gesalbten des Herrn immer noch nicht gesehen. Dachte sicherlich an einen erwachsenen Menschen. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er dieses Kind auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Der Simon wusste, was Sache ist. Und da kommt noch eine alte Frau, die Hanna, dazu und die sagt ganz was Ähnliches. Dann ist Jesus 30 Jahre lang in der Verborgenheit, bis er an die Öffentlichkeit tritt. Und dann hält er seine erste Predigt in seinem Heimatort, in der Synagoge in Nazareth. Lesen wir in Kapitel 4, nur eine Seite weiter, in Vers 18. Da geben sie ihm eine Schriftrolle und er schlägt die Schriftrolle auf und liest den Propheten Jesaja. Und er liest, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagen in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Wir könnten auch sagen, um zu verkündigen den Tag des Heils. Hier spielt Jahr und Tag kein Unterschied. Es meint einfach eine bestimmte Zeit. Und jetzt ist interessant. Jetzt sitzen die Leute in der Synagoge und sehen, wie Jesus die Schriftrolle wieder zusammenrollt. Und jetzt erwarten sie eine Predigt. Und was geschieht? Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Der Tag des Heils ist die Möglichkeit, Jesus anzunehmen, solange wir ihn noch annehmen können. Und zuletzt stirbt dann Jesus zerschunden und qualvoll an einem Kreuz, wo er hinausruft, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Haben wir gerade vorhin gelesen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung am dritten Tag war die Grundlage geschaffen für die Verheißung von Jeremia und Hesekiel, die gesagt haben, ich werde den Menschen ein neues Herz und einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Da war die Grundlage gelegt. Und genau diese Verheißung erfüllt sich dann 50 Tage später am Pfingsten. Da war der Tag des Heils zum ersten Mal erfüllt. Und seitdem haben wir bis heute den Tag des Heils, so dass wir bis heute den Menschen es genauso sagen dürfen, wie der Paulus damals und wie der Moody damals, so darfst du es heute zu den Menschen sagen, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils, jetzt ist noch Gnadenzeit. Aber ist sie das morgen auch noch? Wann dieser Tag des Heils zu Ende geht, wissen wir nicht. Wir wissen nur eines, er geht zu Ende, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt auf diese Erde, dann ist der Tag des Heils vorbei. Der Tag des Heils ist die gegenwärtige Heilszeit, in der wir heute leben dürfen. Und wenn heute jemand den Namen des Herrn anruft, dann wird er gerettet. Deswegen ist diese Botschaft so dringlich, empfange die Gnade Gottes nicht vergeblich. Aber ich möchte den Aufruf von Paulus nicht nur auf Nichtchristen anwenden. Wenn du Christ geworden bist, dann bist du ja immer noch Empfänger von der Gnade Gottes, oder? Wenn ich Christ geworden bin, dann bin ich erst recht Empfänger von der Gnade Gottes. Jeder von uns empfängt Gnade heute Morgen. In diesem Moment empfängst du Gnade. Was machst du damit? Was machst du mit dem Wort, das du heute hörst? Was wirst du tun, wenn du heute Morgen aus dem Gottesdienst gehst? Was tust du mit der Gnade, die der Herr dir schenkt? Vielleicht fragst du ja, welche Gnade? Erst einmal die Gnade, dass der Herr dir keine Schuld mehr aufrechnet, denn er ist dein Sündenbock geworden. Und wie schaut es dann aus, wenn du diese Gnade nicht vergeblich empfangen hast? Kannst du da eine Antwort drauf geben? Wie kleinlich bist du, wenn dein Arbeitskollege oder dein Ehepartner einen Fehler macht? Rechnest du ihm ihre Fehler auf? K- kenne das Gleichnis von Jesus vom Schalksknecht. Der Luther hat ihn so nett Schalksknecht genannt, der zig Milliarden Schulden hatte gegenüber seinem Herrn. Und dieser Herr war Gott sicherlich in dem Gleichnis. Und er kann nicht bezahlen. Und er sagt, lass mich raus aus diesem Gefängnis, bitte vergib mir meine Schuld. Und der Herr vergibt ihm seine 30 Milliarden Euro Schuld. Hätte er nie bezahlen können. Und dann geht er raus und er fällt ihm der Erste entgegen, der ihm 100 Euro schuldig ist. Und er sagt, du bezahlst mir diese 100 Euro und wenn du sie mir nicht bezahlst, dann gehst du in den Knast und kommst erst wieder raus, wenn du alles abgeleistet hast. Und er sagt, hab Gnade mit mir. Und er hat keine Gnade. Und deswegen war dieser Mann ein Schalksknecht. Was war sein Fehler? Der Fehler von diesem Mann war, dass sein Herz durch die Gnade nicht verändert wurde. Und die Frage, die ich mir ständig stellen muss, wird mein Herz durch die Gnade Gottes verändert? Vergleich dein Leben mit dem, was es vor 10 Jahren war, mit dem, was es heute ist. John Bunyan hat einen Roman geschrieben über eine Pilgerreise und da kommt der Christ vor, das ist die Hauptperson. Und dieser Christ, der hieß vorher Gnadenlos. Aber Gnadenlos wurde Christ. Und den gleichen Wechsel hast auch du und ich gemacht. Die Frage ist jetzt nur, bist du jetzt als Christ auch gnadenvoll? Oder bist du noch immer die alte Gnadenlos? Wie ist es mit deinem Reden über andere? Gibt es da mehr negative Nachrede oder gibt es mehr positives Nachreden? Gibt es mehr Klagen oder gibt es mehr Danken? Hast du immer was auszusetzen am anderen? Das passiert so schnell. Und dann muss ich mir immer wieder vor Augen halten, was der Herr Jesus an mir alles auszusetzen hätte, wenn er mir noch meine Fehler anrechnen würde. Aber er tut es nicht. Er zerreißt jeden Schuldschein. Solltest du es nicht auch tun? Fleißig sein, im Schuldschein zerreißen? Wenn nicht, dann solltest du bitteschön die Zeile im Vaterunser nimmer beten, wo es heißt, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gnade macht großzügig im Geben und Vergeben. Das muss ein Maßstab sein für unser Leben. Gnade macht großzügig im Geben und Vergeben. Deswegen das Erste, empfange die Gnade Gottes nicht vergeblich. Und das Zweite geht jetzt in die gleiche Richtung. Betrachte dein Leben als einen Ausweis von seiner Gnade. Betrachte dein Leben als einen Ausweis von seiner Gnade. Zumindest hat es Paulus so getan. In Vers 1 ruft er auf, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Und in den Versen 3 bis 10 zeigt er jetzt auf, was dabei herauskommt, wenn einer die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen hat. Wie sieht so ein Leben in der Gnade aus? Ab Vers 3. Ich lese nochmal Vers 1 und mach dann die Brücke zu Vers 3. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Vers 3, wobei wir niemand irgendeinen Anstoß geben, damit der Dienst nicht verlästert wird. Sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der Rechten und Linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Und ich denke mir, wow, das ist ein Leben der Gnade. Wie sieht so ein Leben aus der Gnade aus? In Vers 3 und 4 sagt er, wir leben also so, dass wir niemand anderen einen negativen Anstoß geben. Das ist das Erste. Nie jemand soll sagen können, wenn er dich anschaut, was, so benimmt sich ein Christ? Das Zweite, in Vers 4 und 5, hier spricht der Paulus vom Ausharren in ganz widerwärtigen Situationen. Ein Leben aus der Gnade Gottes bringt eine Bereitschaft mit sich, auf ein angenehmes Leben zu verzichten. Spricht er von Bedrängnissen, Gefängnissen, Unruhen, Mühen, Wachen, Fasten, wahrscheinlich unfreiwilliges Fasten. Wenn ich das Leben von Jesus betrachte, dann sehe ich dort auch ein Verzicht auf angenehmes Leben. Er ist nicht in einem schönen Haus geboren, sondern in einem Stall. Er wurde verfolgt von Herodes gleich am Anfang. Er hatte später keinen Besitz, obwohl er direkt von Gott kam, von der höchsten Herrlichkeit. Dann sehen wir die Verse 6 und 7. Und hier spricht er dann von Keuschheit, Erkenntnis, Langmut, Freundlichkeit und so weiter, ungeheuchler Liebe. Hier sagt er, das Leben aus der Gnade zeigt sich in einem vorbildlichen Lebens, in einer vorbildlichen Lebensführung. Auch hier können wir wieder sagen, das Leben aus der Gnade will keinen Anstoß geben, weder Gott noch Menschen. Dann Vers 8 bis 10 sprechen dann von ganz widersprüchlichen Erfahrungen, wo er sagt, unter Ehre und Schande. In der Gemeinde werden wir geehrt und draußen werden wir bespuckt. Bei böser und guter Nachrede. Die einen reden gut von uns und von der anderen Seite höre ich nur Schlechtes. Wir wären Verführer. Als Unbekannte und doch wohlbekannt. Als Betrübte, aber immer fröhlich. Als Arme, die doch viele reich machen. Das ist ein Spannungsfeld, das wir aushalten müssen. Ein Spannungsfeld, das die Gnade hervorbringt. Und zusammenfassend können wir hier sagen, die Eigenschaften und die Erfahrungen in dieser Beschreibung von Paulus sprechen von einem Leben der Demut und der Dienstbereitschaft. Der Oswald Chambers sagte einmal, einer der größten Beweise dafür, dass du von der Gnade Gottes lebst, ist, dass du gedemütigt werden kannst, ohne die geringste Spur irgendeiner Reaktion als die seiner Gnade zu zeigen. Dass du gedemütigt wirst und du reagierst mit Gnade. Du reagierst gnadenvoll und nicht gnadenlos. Jetzt kannst du die Lebensbilder von großen Männern und Frauen studieren und du wirst im Großen und Ganzen immer diese zwei Dinge entdecken. Demut und Hingabe. Die wirklich großen Männer und Frauen zeichnen sich aus in ihrer Demut und in ihrer Hingabe. Und diese zwei Eigenschaften sind ein Ausweis dafür, dass die Gnade Gottes bei dir nicht vergeblich ist. Lukas 19 ist ein Paradebeispiel. Da steckt der Oberzöllner Zachäus auf dem Berg, nein, nicht auf dem Berg, auf dem Baum, und ist in Beobachterposition und Jesus kommt vorbei und sagt zu ihm, komm herunter ganz schnell, denn heute muss ich in dein Haus einziehen. Und da kommt er herunter, der Zachäus, und nimmt ihn auf in sein Haus. Und für ihn war das der Tag des Heils. Seine unverwechselbare, einmalige Chance, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Und er nimmt Jesus in sein Haus auf und dann macht er plötzlich auch den Tresor auf. Und dann sagt er, die Hälfte von dem, was da drin ist, werde ich jetzt den Armen geben. Und dort, wo ich betrogen habe, das gebe ich vierfach zurück. Und dann sagt Jesus, schaut, heute ist diesem Haus, heute ist diesem Mann Heil widerfahren. Er hat Gnade bekommen und sofort ist die Gnade wirksam geworden. Sofort konnte der Zöllner Zachäus einen Ausweis vorzeigen, in seinem Leben den Ausweis der Gnade. Kannst du dich ausweisen? Wo ist dein Ausweis der Gnade in deinem Leben? Wo sind die Zeichen der Demut und der Hingabe bei dir? Überleg das mal ernsthaft. Hast du auch manchmal Angst, ich habe manchmal die Angst, dass mein Leben nur eine Kette sein könnte von versäumten Möglichkeiten. Du dein Leben durchlebst, wie wir gehört haben, 70, 80 Jahre, die so schnell vergehen, aber diese 80 Jahre haben eine Kette von vielen Möglichkeiten und du am Ende sagen musst, es war nur eine Kette von versäumten Möglichkeiten. Könnte es so sein? Das wäre nur traurig. Denk mir manchmal, vielleicht ist es bei vielen von uns so wie mit einem Mühlrad. Das Rad sollte sich eigentlich bewegen und arbeiten, aber es bewegt sich nichts, weil kein Wasser drüber fließt. Das Wasser wäre da, aber bei der Mühle gibt es einen Schieber und dieser Schieber ist zu und der leitet das Wasser um und das Wasser läuft schön brav an dem Mühlrad vorbei. Und das Rad steht still. Das Rad ist ganz nah am Wasser, aber es wird nicht davon bewegt. Jeder von euch ist ganz nah am Wasser, aber bewegt es euch? Genauso sagt die Bibel, ist der Strom der Gnade für jeden Christen da, aber womöglich läuft dieser Strom der Gnade an deinem Leben vorbei und es kommt in deinem Leben immer mehr zu einem geistlichen Stillstand. Obwohl du irgendwie noch dabei bist. Und so fließt die Gnade Gottes ins Leere. Und es wäre tragisch. Wenn du morgen früh aufwachst, dann halte dir zuallererst einmal seine Gnade vor Augen. Dass du in diesem Moment deine Augen schon wieder zum 14. Mal in diesem Jahr aufmachen darfst, das ist Gnade. Aber der Paulus geht ja noch weiter. Er sagt, auch wenn du bedrängt wirst, wenn du in Nöte und Ängste kommst, vielleicht sogar ins Gefängnis, dann sagt er, auch das ist Gnade. Denn durch diese Dinge darfst du geistlich reifen und erwachsen werden. Vielen von uns würde das Gebet auch mir selber wirklich gut tun. Herr, schenk mir Bedrängnisse. Schenk mir Nöte. Aber wir sind zu mutlos. Wir sind zu verwöhnt in unserer Gesellschaft, dass wir uns sowas zu beten trauen. Weißt du, ich denke mir, manchmal ist es so wie mit Säuglingen bei uns. Säuglinge haben in der Regel, die schreien in der Regel nur nach zwei Dingen. Kleine Babys. Wenn sie Hunger haben, dann schreien sie und sagen, ich habe ein Bedürfnis, bitte gib mir Essen. Füttere mich. Und dann schreien sie noch, wenn sie die Windel voll haben, und dann schreien sie, ich habe ein Problem, mach mir bitte den Dreck weg. Bei manchen Christen kommt es mir auch so vor, dass wir so leben wie so Säuglinge, dass wir beten, Herr, ich habe ein Bedürfnis, bitte gib mir. Und dass wir dann wieder beten, Herr, ich habe ein Problem, bitte mach das weg. Und die Gnade Gottes läuft an unserem Leben vorbei. Schau in deinem Leben nach Gnade aus. habe mir heute Morgen gedacht, ich bin ein bisschen zuwider aufgestanden. Der Ruben und der Dani und der Johnny waren bei mir und als ich aufgewacht bin oder aufgestanden bin, dann waren die schon am Frühstückstisch und der Frühstückstisch war gedeckt. Und ich dachte, jetzt habe ich ja zu lang geschlafen heute, gell? Eigentlich möchte ich der Erste sein. Aber dann habe ich gesehen, das ist meine Predigt. Das ist Gnade. Betrachte es einfach als Gnade, dass du mal als Letzter aufstehen darfst und nicht das Frühstück machst und dich bedienen lassen kannst. Unser Tag ist gnadenvoll. Die Frage ist, werden wir dabei auch gnadenvoll? Bewegt sich unser Rat? Ich glaube, wir sollten anfangen, in allem seine Gnade zu sehen und dann anfangen, dafür zu danken. Und ich bin überzeugt, das wird dein Leben radikal ändern. Immer wieder neu danken. Und plötzlich erlebst du, wie seine Gnade in deinem Leben wirksam wird, so wie plötzlich Wasser über das Mühlrad läuft und es in Bewegung bringt. Und diese Mühle bringt ja dann auch noch mehr hervor. Ich bin so erstaunt, das was mich am meisten begeistert in der Jugendarbeit. Wenn da plötzlich Jugendliche sehen, da wo ich mir die ganze Zeit denke, die sind ja geistlich tot. Und dann gibt's plötzlich einen Prozess. Dann bemerke ich auf einmal, sie fangen an zu danken. Und dann denke ich mir schon, hoppala. Sie danken für das und sie danken für jenes. Sie werden dankbarer, weil sie dieses und jenes erkennen dürfen. Sie sehen die Gnade Gottes und plötzlich fangen sie an, für die Gnade Gottes zu danken. Und plötzlich kommen sie geistlich in Bewegung. Und ich kann mir nicht ausmalen, wie ist das jetzt passiert? Was ist denn da jetzt geschehen? Keine Ahnung, ich bin nur Zuschauer. Und dann merke ich, ein geistliches Leben beginnt immer mit der Gnade und nicht mit geistlichen Klimmzügen. Da kann ich Ihnen tausendmal sagen, du musst mehr in der Bibel lesen oder du musst das und das mehr machen. Das bringt nichts. Das bringt nur Verzweiflung, weil sie es nicht schaffen. Aber wenn die Gnade Gottes in ihr Leben kommt und sie anfangen dafür zu danken, dann wird plötzlich das gnadige Rad locker und es beginnt sich zu drehen. Und das ist etwas, was ich mir für die Gemeinde Gottes wünsche, für uns alle hier. Zwei Dinge, die wir gesehen haben in diesem Text. Das erste, empfange die Gnade Gottes nicht vergeblich. Es gibt vergebliche Gnade. Und das Zweite, betrachte dein Leben wie einen Ausweis dieser Gnade. Das sollten die Menschen an uns sehen können, dass die Gnade Gottes an uns arbeitet, dass sie an uns wirkt, dass sie uns in Bewegung bringt. Amen.